Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo, willkommen zum Podcast Lebensfragen. Ich bin Anja Schneider, Journalistin. Ich spreche mit
Bischof Peter Kohlgraf aus Mainz.
Und mit dem Experten für Design, Werbung, Marketing, Sebastian Kemmler. Hallo, Herr Kemmler.
Hallo nach Mainz.
Sebastian Kemmler ist Geschäftsführer einer Agentur in Berlin, die sich auf Mode und Lifestyle spezialisiert hat. Dafür muss er auch immer die weltweiten Trends im Blick behalten. Seine Firma ist international ausgerichtet und arbeitet für große Marken, den Online-Mode-Versandhändler Zalando, für Hess Natur, für Armed Angels, für globale Unternehmen wie Adidas oder BMW. Gemeinsam sprechen wir über Werbung großer, bekannter Marken, die uns vielleicht nicht nur zum Kaufen verführen will. Das Thema heute: bestimmen Nike und Gucci unsere Werte? Bischof Kohlgraf, kommen wir mal auf einen ganz konkreten Kauf zu sprechen. Sie gehen morgens joggen und tragen dafür Laufschuhe. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, es sind Laufschuhe einer allseits bekannten Sportmarke. Warum haben Sie sich gerade diese ausgesucht?
Weil ich beim Probelaufen den Eindruck hatte, dass ich mit denen laufen kann und ich meine Fußgelenke nicht kaputt mache. Insofern passte es. Ich hätte aber auch jede andere Marke genommen, die einigermaßen ein unfallfreies Vorankommen garantiert.
Also Sie waren in einem Laufgeschäft tatsächlich und haben dann da ausprobiert. Genau. Herr Kemmler, das klingt ja nach einer vernünftigen Kaufentscheidung. Wo haben Sie als Marketing-Experte noch Stellschrauben, sodass Sie den Bischof davon überzeugen könnten, eine bestimmte Marke zu kaufen?
Ich denke, die Entwicklung des Marketings, wenn man es ein bisschen breiter fasst, hat in der Tat damit eigentlich angefangen, dass man, als es begann, Produktvorteile noch stark gefeiert hat und es noch Unterscheidungen in Produkten gab. Und das war noch das Zeitalter der Printwerbung eher. Es hat sich dann voranentwickelt mit der Entwicklung des Privatfernsehens, dass zunehmend die Emotionalisierung und auch die Marke entscheidend wurde, also die schöne Werbewelt, die um ein Produkt gestrickt wurde. Auch das ist hinreichend bekannt. Und ich denke, was heutzutage neu ist und wo ich jetzt auch versuchen würde, den Bischof zu überzeugen, ist, dass man über die Marke hinaus jetzt auch versucht, kulturelle Relevanz zu schaffen. Also über eine schöne Markenwelt hinaus, Marken mit Werten, mit Lebensanschauung und mit Sinn aufzuladen?
Also meine Schuhe, so wurde angepriesen, sind aus verarbeitetem Meeresplastik sozusagen hergestellt. Also auch das hat ja einen ökologischen Beitrag. Ich habe sie jetzt nicht nur deswegen gekauft, aber es kann sogar sein, dass ich ein bisschen gutes Gefühl habe, dass das auch noch einen anderen guten Beitrag bietet als nur sozusagen meinen Laufbeitrag.
Herr Kemmler, das geht ja in die Richtung, die Sie eben schon angedeutet haben, einer Ware, einem Produkt einen zusätzlichen Sinn zu geben, vielleicht auch, indem man etwas Gutes tut. Große Firmen werben heute ja gern mit ihrem sozialen Einsatz oder Umweltschutz. Das müsste Ihnen ja zusagen, denn Sie wuchsen auf in einer Familie, in der das Gutes tun großgeschrieben wurde. Wie haben Sie das als Kind erlebt?
Also vielleicht erstmal noch mal ganz kurz die Antwort auf die Frage mit dem Recycled Plastic. Es ist unglaublich interessant, dass wir tatsächlich zunehmend merken, dass im Konsum eine Moralisierung aller Lebensbereiche stattfindet. Dass wir merken, dass über die Nachhaltigkeitsdebatte Nachhaltigkeit zunehmend zu einem starken Wert wird. Wir sehen das über die Cultural Identity-Debatten, also die Identitätsdebatten, wo es um Geschlechtsfragen geht, um ethnische Unterschiede und Antirassismus, plötzlich Themen der Identität viel stärker in den Kaufprozess mit eingezogen. Wir sehen es natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass zunehmend Kaufentscheidungen moralisiert werden. Und so findet plötzlich eine ethische, eine moralische Aufladung des Turnschuhkaufs statt, aber auch des Autokaufs. Ich bin da ambivalent sozusagen, vielleicht auch aus meiner persönlichen Lebenserfahrung raus. Sie haben angesprochen meine familiären Umstände, dass meine Familie sehr sozusagen aus dem christlichen Hintergrund kommt und auch sehr dem Guten verpflichtet war. Ja, meine Familie, wir sind 5 Kinder und kommen in der Tat aus so einem sehr christlich-pietistischen Background. Und meine Eltern wollten bewusst auch ins Ausland gehen, um dort auch Gutes zu tun. Und wir sind damals nach Südafrika gegangen, auch noch in der Zeit der Apartheid. Meine Eltern waren Lehrer, aber es war bewusst auch zu sagen, wir wollen in die Apartheid reingehen, um vor Ort vielleicht auch für Verständigung zu sorgen und zu helfen, dass diese schreckliche Aufteilung auch ein Stück weit überwunden wird.
Das heißt, Sie sind dann auch wirklich zu Missionsstationen gefahren, im VW-Bus so richtig bodenständig
sozusagen? Genau, mit 5 Kindern und mit Dachgepäckzelt und haben dann da übernachtet und haben da mitgemacht und da unter einfachsten Bedingungen auch dann gearbeitet.
Und was denken Sie nun darüber, wenn die Firmen alle damit werben, sie tun so viel Gutes?
Auf der einen Seite ist es natürlich zynisch, mit gutem Gewissen Geld zu verdienen. Insofern kann man natürlich nicht sagen, dass sie das aus einem reinen Selbstzweck machen, sondern in gewisser Weise geht es ja auch immer wieder um das Image. Es geht auch immer wieder darum, als Marke auch attraktiv zu werden. Und da werden im Prinzip jetzt auch Moral und Ethik auch verwandt, um erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite freut man sich auch, dass das in der Gesellschaft so nachgefragt wird und die Firmen auch ein Stück weit dahin getrieben werden, ihre unternehmerische Verantwortung auch wieder wahrzunehmen.
Bischof Kohlgraf, ein Vorwurf an so große Marken wie Adidas oder Nike ist unter anderem Greenwashing, also dass sie sich umweltfreundlich zeigen, ohne es zu sein. Bei der Firma Nike zum Beispiel war es so, sie hat mit oder wirbt immer noch mit Recycling, aber in ihren Schreddern landeten auch viele neue Schuhe. Was denken Sie darüber?
Gut, die neuen Schuhe kommen ja auch irgendwo her. Das heißt, die kommen wahrscheinlich aus irgendwelchen Altkleiderboxen hier.
Nee, das waren Retouren.
Oder Retouren, gut. Aber das sind dann eben auch Produkte, von denen erhofft wurde, dass sie durch Konsum auf den Markt kommen, zu dem Verbraucher kommen. Und letztlich leben dann auch diese Firmen natürlich davon, dass sie Menschen motivieren zu kaufen und zu investieren. Also insofern beißt sich die Katze irgendwo auch ein bisschen in den Schwanz. Und wahrscheinlich gibt es wie überall auf der Welt auch keinen Handel oder keine Wirtschaft, die nicht irgendwo auch eine schlechte Seite hat. Also ich erinnere mich an diesen Satz von Papst Franziskus, diese Wirtschaft tötet. Das ist natürlich eine sehr steile Aussage, für die er auch sehr geprügelt wurde, weil es natürlich ein grundsätzlicher Angriff auf die Marktwirtschaft, auf die freie Marktwirtschaft ist. Ich denke, wir werden nie ganz schuldenlos oder schuldlos durch diese Welt kommen, aber dass man bewusst schaut, ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich stelle mir Familien vor, jetzt ihre Herkunftsfamilie mit 5 Kindern, da wird die ethische Frage vielleicht weniger eine Rolle spielen. Ja, ich meine auch im Hinblick auf Lebensmittel. Also wir reden natürlich darüber, dass Menschen Lebensmittel kaufen und aus Massentierhaltung und so weiter und so weiter. Ich sag mal, für mich, ich kann für mich ein Schnitzel kaufen in einer Bio-Metzgerei und kann das einmal die Woche machen, zahle dann aber auch für einen Schnitzel 10 Euro. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine Familie, die sozial anders steht als ich jetzt als einzellebende Person, dass die das nicht bezahlen kann und dass die von anderen Problemen geplagt ist als von ethischen Problemen. Also das, glaube ich, das macht einfach unser Zusammenleben so kompliziert. Und da halte ich mich auch als Bischof, ich kann Bewusstsein versuchen zu wecken. Auch eine kinderreiche Familie heute muss nicht jeden Tag Fleisch essen, kann auch durch eigenes Kochen und so weiter auch billiger, preiswerter leben. Aber es ist eine zweischneidige Geschichte, wenn ich jetzt als Gutverdiener, Einzelperson, mich sehr stark zum Richter mache über Menschen, die anders leben, weil es einfach nicht anders geht.
Herr Kemmler? Ja,
das ist ein total faszinierender, ein total faszinierendes Phänomen. Und es gibt da auch Studien darüber, dass heute soziale Distinktion und auch Aspiration über moralische Überlegenheit häufig stattfindet.
Also das heißt, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe möchte sich gern abheben von den anderen, indem sie etwas Besonderes kauft.
Genau, und der Soziologe Andreas Reckwitz, den Sie sicher auch kennen, hat ja diese Studie rausgebracht, wo er über die alte und die neue Mitte spricht und wo er sagt, es gibt die neue Mitte. Also es gab eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die gemeinschaftlich sehr ähnlich war. Und dann kamen diese drei Faktoren, die Bildungsexplosion, der Wertewandel der 70er und dann die Wandlung der Industrie von einer arbeitenden Industrie hin zu einer wissensgesellschaftlichen Industrie. Und da hat sich eine neue Mitte entwickelt, eine urbane, kosmopolite, intellektuelle, international ausgerichtete Mitte, in der auch gerade Nachhaltigkeit und Moral eine riesige Rolle spielen, und eine alte Mitte, die noch auf alten Werten eher basierend. Und gerade diese neue Mitte, die kommuniziert auch ihre Überlegenheit über eine höhere Ethik. Also wir sagen manchmal hier, dass heutzutage noch so einen schnellen Sportwagen zu fahren, ist eher eigentlich ein Unterschichts- kein Distinktionsmittel, den diese neue Mitte noch nutzen würde. Da fährt man heutzutage ein Elektrolastenrad. Man geht zur Bio-Company einkaufen, man kauft sich eher nachhaltige Produkte, weil das auch ein Zeichen der sozialen Ausweisfunktion ist, ne? Wie man sich auch abgrenzen kann heutzutage. Und das ist ein interessantes neues Phänomen.
Die großen Marken erkaufen sich dann natürlich mit diesem präsentierten hohen moralischen Anspruch auch eine große Reichweite. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie es mit den Kirchen ist, die tun seit Jahrhunderten jede Menge Gutes, sind heute allein in Caritas und Diakonie bundesweit hunderttausende Frauen und Männer, die beruflich und ehrenamtlich einen großen Einsatz leisten. Doch die kommerziellen Marken haben im Vergleich dazu den großen Auftritt. Sind Sie da neidisch?
Nein, ich bin nicht neidisch, weil ich glaube, Sie haben die Caritas angesprochen, weil es der Caritas tatsächlich auch nicht in erster Linie um den großen Auftritt geht, sondern dem einzelnen Menschen zu helfen und Strukturen zu schaffen, die vielleicht auch für eine gerechte Gesellschaft stehen. Also Caritas macht auch Politik, natürlich, und dafür stehen wir auch. Und das ist mir auch jetzt zum Beispiel in der Pandemiesituation, in vielen anderen Situationen aufgefallen. Die Caritas zum Beispiel und auch andere, auch Kirchengemeinden, haben weiterhin auch in der Pandemiezeit eine hervorragende Arbeit geleistet. Aber es war nicht die Zeit für eine große Medienaufmerksamkeit. Die Sorge um einzelne Menschen schafft keine Medienöffentlichkeit, das muss ich einfach sagen. Also das unterscheidet mich dann auch vielleicht von einer solchen Marke. Wir haben Produkt will ich gar nicht sagen. Wir haben eine gute Botschaft, eine hervorragende Botschaft. Und im Letzten geht es um den einzelnen Menschen. Aber das lässt sich auch nicht einfach immer eins zu eins so gut vermarkten, wie es vielleicht auf dem Markt so ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich jede Werbestrategie und jede Marktstrategie einfach für mich übernehmen wollte.
Wir kommen da gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wie das ist mit der, ob da vielleicht eine Werbung möglich wäre für die Kirche. Herr Kelmer, ich würde gern noch mal auf einen Aspekt kommen, den Sie eben schon mal gestreift haben, nämlich die großen Marken werben nicht nur damit, Gutes zu tun, sondern sie gehen noch einen Schritt weiter. Ein Werbetext von Adidas lautet zum Beispiel: Die Zukunft sieht dank dir und Adidas vielversprechend aus. Das sind ja Heilsversprechen. Wofür?
Es ist wieder cool, engagiert zu sein. Es ist wieder cool, in Generation Z oder in diesen jüngeren Generationen seine politischen, seine ethischen, seine religiösen Meinungen auch nach vorne zu bringen. Und es gibt auch ein neues Aufleben von einer neuen Spiritualität als ein gesellschaftlicher Trend, auf den viele junge Menschen auch aufspringen. Aber diese neue Spiritualität wird im Moment überall gesucht, nur nicht so sehr in den traditionellen Institutionen, wo Spiritualität eigentlich stattgefunden hat.
Also Sie haben eben Generation Z angesprochen. Das ist so, gibt unterschiedliche Jahreszahlen, Geburtenzahlen, die da angegeben werden. Vielleicht so 1997 bis 2000, 10 oder 14 oder sowas in dem Dreh ungefähr, diese Geburtsjahrgänge haben Sie angesprochen, die dann so vielleicht auch so einen Trend setzen.
Genau, und die sind ganz anders krisengeschüttelt sind als vielleicht auch noch meine Generation der Millennials, die 1980 bis so 2000, da war die Welt dann noch einigermaßen in Ordnung. Und für diese neue Generation, die haben einfach viel mehr Krisen schon erlebt. Das ist ja auch die erste Generation, die jetzt schon sehen können, dass ihre Eltern es wahrscheinlich schlechter haben werden als ihre Großeltern. Also die sind die Ersten, die auch prekärere Situationen erleben und die jetzt natürlich über die Corona-Krise, über die Ukraine-Krise, über diese Weltwirtschaftskrisen und auch Rezessionen eigentlich in einem Normalfall der Krise leben, in der die Normalität eher die Ausnahme darstellt. Und in diesen Krisenzeiten sich dann auch noch mal mehr nach Sinn zu sehnen, ist eigentlich eine natürliche Tendenz. Und in diese Generation jetzt als Marke so dumpf rein zu kommunizieren und einfach nur zu sagen, kauf und du bist glücklich oder so blöde werbliche Botschaften zu platzieren, bei Jugendlichen, die merken, wie um sie herum ganz viel auch zusammenbricht, das ist nicht die Strategie, die da noch verfängt. Ja?
Nun ist es doch so Heilsversprechen sind doch eigentlich Ihr Job, Bischof Kohlgraf. Sind Sie da neidisch?
Nein, weil es so primitiv natürlich auch in der Kirche nicht geht. Also nach dem Motto, folge uns und du wirst glücklich. Auch der liebe Gott ist ja kein Glücksautomat. Also insofern auch Sinnsuche und Heilsversprechen geht ja nicht so einfach. Es geht um Nachfolge, es geht um einen Lebensstil, es geht um eine Lebensform, es geht um Spiritualität. Und es geht auch nochmal um mehr als um finde dich selbst. Finde, also Glaube für mich, christlicher Glaube ist mehr als nur Selbstfindung. Also ich denke an Karl Valentin, ja, bin ich in mich gegangen, war auch nichts los. Also wenn ich nur auf mich setze, dann werde ich auch nicht viel finden. Ich glaube, das macht ja gerade den Wert von Glauben und auch Glaubensgemeinschaft aus, dass man gemeinsam auf dem Weg ist und vielleicht auch in einer Gemeinschaft merkt, dass es nicht einfach die Lösung gibt, den Weg, sondern dass es ein Suchen ist eines Gottes, der auch unheimlich komplex ist und vielfältig ist und viele Wege zulässt. Wir haben jetzt gerade uns von Papst Benedikt dem 16. verabschiedet, der in einem Interview gesagt hat, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ich glaube, das ist mehr als eine plakative Werbebotschaft. Mach das und dann wird alles gut.
Herr Kemmler, wie haben Sie denn damals als Kind erlebt, wie Ihre Eltern Ihnen diese Hoffnung auf Heil im Glauben vermittelt haben? Das war ja nicht durch gekaufte Produkte, denke ich mal, mit Heilsversprechen, sondern vielleicht durch Rituale, konkret im Alltag. Wie war das damals?
Wir waren halt wirklich, also der Glaube hat das ganze Familienleben total durchsetzt oder auch in Ritualen gebunden. Also vom Aufstehen, vom Essen, vom Singen der Lieder, vom Gebet vor und nach jedem jeder Mahlzeit, also es war sozusagen komplett, hat es den ganzen Alltag mit strukturiert und war auch die Perspektive, aus der meine Eltern sehr stark die Gesellschaft oder auch alle Probleme der Welt beleuchtet haben. Das heißt, da war ich schon sehr stark geprägt in der Form. So stark, dass ich auch das Gefühl hatte, danach da auch erstmal stark ausbrechen zu müssen und da sehr wenig mit zu tun zu haben. Und merke dann aber jetzt, was ich auch spannend finde, dass eher eine, selbst wenn man selber dann auch Eltern wird, da wieder auch eine Sehnsucht sich entwickelt hin zu diesen Ritualen und diesen ja auch spirituellen Erlebnissen, die man im Alltag hat, die man sonst eigentlich sehr ausgeschaltet hat. Ja. Aber nee, in der Tat war das so, dass das im Alltag total präsent war und gerade nicht über Konsum natürlich transportiert wurde, weil wir auch ganz eingeschränkt nur überhaupt Popkultur konsumiert haben. Und wir danach, glaube ich, alle Geschwister auch sehr in die Flucht gegangen sind, jetzt woanders hin.
Bischof Kohlgraf, die Kirchen beklagen den Rückgang der Religion. Meinen Sie, Menschen leben heute ihr Bedürfnis nach Religiosität und Mystik durch den Kauf bestimmter Produkte aus? So nach dem Motto, es gibt böse und es gibt gute Marken und kaufe ich zum Beispiel etwas handwerklich Gefertigtes von Manufaktum, erlebe ich damit im Alltag gute Rituale und komme damit meinem Seelenheil näher?
Nein, also ich glaube, dass das so nicht der Fall ist. So generell kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es gibt, glaube ich, das Wort aber von Herrn Kemmler auch schon angesprochen. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich die andere Situation, dass gerade junge Menschen vielleicht sich gar nicht mehr über Konsum bestimmter Marken definieren, sondern eher auf über Reduzierung von Konsum. Und also ich glaube, dass auch die Bewertung von Menschen, von religiösen Institutionen ein Phänomen ist, was unsere Gesellschaft insgesamt betrifft, dass Institutionen in einer Krise sind. Das soll jetzt nicht die Kirche sozusagen aus dem Feuer holen, aber wir haben dann durch unsere eigene Problematik. Aber dass Menschen weiterhin auf Sinnsuche sind, da bin ich fest von überzeugt. Ob sie sich immer dessen bewusst sind, ist auch für mich eine Frage. Ich glaube, dieses ganze Feld von Sinnsuche, von Sinnangeboten, auch einem Markt von Sinnangeboten, ist so differenziert, dass selbst ich als früherer Pastoraltheologe da eigentlich nicht mehr sagen könnte, das und das ist es. Also es gab ja diese Milieustudien, Sinus-Milieustudien, wo damals gesagt wurde, Kirchen erreichen eigentlich nur noch 2 oder 3 von 10 Milieus. Aber dennoch leben natürlich die anderen 7 Milieus nicht völlig sinnfrei oder religionsfrei. Aber es ist schwer zu greifen und das macht das ganze Feld auch so schwierig.
Also Sie haben eben die Sinus-Milieu-Studie angesprochen, in der die Gesellschaft in verschiedene Gruppen sozusagen eingeteilt wird, die bestimmte Merkmale aufweisen, so bestimmte gesellschaftliche Gruppen, und dann wird geschaut, okay, was entspricht unserer Zielgruppe, wen sprechen wir noch an, wen
und
wollen
genau,
wir ansprechen.
Genau, wo gibt es noch Verbindungen etwa zwischen den klassischen religiösen, kirchlichen Angeboten und diesen Gruppen, und das sind wirklich vielleicht noch ein Drittel dieser Gruppen, wo es, was die, sag ich mal, die althergebrachten Angebote, also Liturgie, die alte Liturgie, Sakramente, Katechese, Jugendarbeit, solche Dinge, wo es noch Berührungspunkte gibt. Und das ist natürlich eine spannende Frage, wie kann man auch in andere dieser Gruppen vielleicht auch eine gute Botschaft senden, wobei, wenn ich mir manche dieser Gruppen auch anschaue, die Sinnfrage da auch nicht unbedingt, zumindest nicht theoretisch gestellt wird. Man erfüllt seinen Sinn oder das, was einem Lebenssinn gibt, über vielleicht andere Dinge, über eine bestimmte Form von Musik, über eine bestimmte Form von Freizeit, über eine bestimmte Form von Gemeinschaftserfahrung, das ist sehr, sehr unterschiedlich und da spielt jetzt Institutionenkirche kaum noch eine Rolle.
Ich will vielleicht auch noch mal drauf einsteigen, weil ich das wirklich ein spannendes Thema finde. Auch sozusagen, dass die Marken können eigentlich, es gibt sozusagen in dieser, ich sag mal, in dieser Küchenpsychologie, die sie dort betreiben mit der Sinnsuche, gibt es auch in der Tat ein natürliches Ende, wie der Bischof das auch angeschrieben hat. Es endet immer in einem individuellen Akt des Konsums. Also du kaufst dir die Turnschuhe. Was die Kirche aber wirklich ja auch und wo auch viele Studien hinzeigen, anbieten kann, ist tatsächlich diese kollektive Suche nach Sinn und kollektive Räume zu schaffen, die mal über dieses hochindividualisierte Einkaufskonsum hinausgehen. Und ich sehe da auch eine riesige Chance. Ich habe das Gefühl, natürlich ist die ganze, ich sag mal, Esoterikliteratur explodiert und überall geht es um immer weitere Fragmentierung der einzelnen Reisen. Also die in den Buchabteilungen sind ja die sozusagen die neuen spirituellen Abteilungen riesig. Da gibt es ja eine wahnsinnige Auswahl und jeder bastelt an seiner Privatreligion quasi. Und das Gefühl, das ich schon habe jetzt, ist, dass wir von dieser Hyperindividualisierung, die jetzt stattgefunden hat in den letzten 50 Jahren, jetzt vielleicht langsam auch zu einem Endpunkt kommen, wo die Attraktivität von, ich sag mal, gemeinschaftlicherer Spiritualität viel interessanter und akuter wird.
Wir haben ja auch Gemeinschaftsformen oder Vergemeinschaftungsformen. Wenn ich an Friday for Future denke oder jetzt die Klimaaktivisten, das sind ja Leute, die merken ja auch, es geht im Letzten nur gemeinsam. Also ich versuche es manchmal auch in Firmenpredigten zu sagen, aus der eigenen Lebensgeschichte, dass ich, wenn ich zurückerinnere, jeder geht ja auch durch Glaubenskrisen, die sind mir ja auch nicht erspart geblieben. Und da sind tatsächlich Glaubensgemeinschaften oder Gemeinden, Gruppen sind ganz, ganz wichtig, weil Menschen mich an die Hand nehmen und nicht nur im karitativen Sinne, wir haben Caritas angesprochen, sondern auch im Glaubenssinn, dass mir manchmal Menschen auch gesagt haben, wir glauben jetzt mit dir oder wir glauben für dich oder wir nehmen dich mit im Glauben oder ich bete für dich oder ich segne dich. Das sind ja alles so Dinge, das kann ich mir nicht selber zusprechen. Und deswegen bleibt für mich eine Glaubensgemeinschaft auch ein ganz wichtiges Pfund, das wir zu bieten haben.
Trotzdem ist es ja so, dass in den sozialen Medien, die immer mehr Einfluss gewinnen, die Kirchen ja im Verhältnis vielleicht nicht so einen großen Einfluss haben wie jetzt globale Marken. Wie sehen Sie das, Herr Kemmler? Was können Sie uns dazu sagen?
Die reinen Zahlen sind natürlich frappierend. Also in Deutschland hat DM alleine mehr Follower als alle kirchlichen und sozialen Institutionen zusammen. Wenn man überlegt, auf Instagram spezifisch hat der größte Influencer ist wahrscheinlich Ronaldo mit knapp 530 Millionen Followern.
Und die größte Fußballer?
Marke ist wahrscheinlich, genau, der Fußballer Nike ist wahrscheinlich die größte Marke mit 262 Millionen Followern. Der Vatikan oder Papst, der Papst hat noch 9 Millionen Follower. Ja, also schon wirklich eine Fraktion davon. Der Vatikan selber dann knapp unter einer Million. Und katholisch.de hat knapp 32.000 Follower. Das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt die Kirchen nach Social Media strömen müssen, aber es ist durchaus schon eine Realität dessen, womit sich die Jugend heute beschäftigt. Und dass eigentlich die sozialen Medien, obwohl sie soziale Medien heißen, überhaupt nicht sozial gerade dominiert sind, sondern eigentlich durchweg kommerziell. Und für mich stellt das erstmal auch selbst ein Riesenfragezeichen dar. Also ich finde, das ist erstmal eine frappierende Beobachtung, warum eine religiöse Institution, die so viel Botschaft, so viel Tiefe, so viele Rituale mitbringt, es einfach nicht schafft, in diesen sozialen Plattformen, und sei das TikTok oder Instagram oder Facebook oder Pinterest oder irgendwie bei den Menschen anzudocken im Leben. Das finde ich erstmal eine interessante Frage und warum das den kommerziellen Marken so viel besser gelingt.
Vielleicht, weil wir auch einfach zu wenig die eigentliche Botschaft thematisieren als kirchenpolitische Themen. Also wenn ich mir die sozialen Medien angucke, auf denen ich mich so bewege, reden wir im Grunde über kirchenpolitische, innerkirchliche Streitpunkte und nicht über wir reden nicht über Spiritualität. Es wird sich nicht über Glauben ausgetauscht. Also ich verfolge jetzt nicht, was die Follower von DM diskutieren, irgendwelche Qualität von ich weiß nicht was. Aber das tun wir in der Regel nicht, sondern wir reden über einzelne Personen. Und eigentlich ist, glaube ich, ein Markenkern, wenn ich das mal so sagen darf, auf unseren Netzen, die ich so verfolge, nicht erkennbar. Sondern es geht um Personen, es geht um kirchenpolitische Themen und nicht um eigentliche Markenthemen oder den Kern christlichen Glaubens, die mir helfen würden, wenn ich suchend bin, zu erkennen, was finde ich denn bei denen.
Das würde ich zu 100% auch unterschreiben. Es ist die Themensetzung, die eher sich intern beschäftigt. Ich habe mir ja auch dann viele Accounts mal angeschaut. Da wird wahnsinnig viel dann gepostet über, das ist unser Team, hier ist unser Team. Das war eine Veranstaltung, die wir gemacht haben. Aber ganz selten wird wirklich geschaut, was auch relevant ist für die Menschen. Und dann in der Tat, der Kern der spirituellen Botschaft, der heute relevanter ist denn je, geht total unter. Und die Marken haben halt schnell auch verstanden, dass sie menschlicher werden müssen und sich öffnen müssen als Organisation. Dieser Nike-Athlet gibt einen tieferen Einblick in sein Leben. Die Nike-Organisation teilt auch ihre persönlichen Anschauungen. Diese Öffnung ist etwas, was ich denke, auch den Kircheninstitutionen wahnsinnig schwerfällt.
Es ist ja so, dass man vielleicht vermuten könnte, es gibt einen Trend zu neuen Zivilreligionen auf diese Weise. Ist das so? Wenn die Marken jetzt so eine Vorherrschaft haben?
Ich muss noch einen kleinen letzten Punkt machen. Was machen die Marken noch brillant? Was aber so offensichtlich ist, man muss es auch einfach mal aussprechen. Die Marken haben auch verstanden, dass es um eine Ästhetisierung der Kommunikation geht. Es geht auch vor allem auf diesen visuellen Plattformen wie TikTok und Instagram und auch Pinterest und Facebook ein Stück weit auch um Schönheit und auch nicht nur, also und um Inszenierung. Und diese ganze Ästhetik, die einem auch in diesen Social Feeds begegnet, diese neuen Spielwiesen der Ästhetik, auch das meiner Meinung nach findet in den Kirchen wenig statt. Und früher wurde der Papst, wurde der Petersdom bemalt von Michelangelo. Es wurde, die Musik wurde komponiert von Bach und so weiter. Das waren damals die, auch im kulturell-künstlerischen Sinne, die Stars ihrer Zeit. Mit, jetzt können wir wieder auf den Feed des Vatikan oder des Papstes gehen. Oder auch von katholisch.de. Da wird nicht unbedingt gearbeitet mit sozusagen den ikonischen Künstlern unserer Zeit. Ja, also sozusagen, wo ist denn, also dieser letzte Punkt dieser Ästhetisierung, auch dieser Aufladung, dieser Emotionalisierung der Kommunikation, der findet wenig statt. Häufig sind die Social Posts entweder eine Person, die spricht oder ein Bild eines Porträts oder sonst ein Psalm in irgendeiner Schrift auf einen Regenbogen gepostet. Aber das ist nicht sozusagen gerade die Kulturrevolution, die sich da zeigt.
Können Sie damit was anfangen, Bischof Kohlgraf?
Kann ich sehr gut was mit anfangen, wobei mir gerade durch den Kopf ging, dass ich sage, eigentlich eine gut gefeierte und gestaltete Liturgie ist eine, im richtig verstandenen Sinne, eine hohe ästhetische Veranstaltung. Und das ist vielleicht auch nochmal wirklich eine Aufgabe für uns heute, das wirklich gut zu machen. Damit meine ich nicht viel Show, sondern das, was wir machen mit guter Qualität, Musik, Verkündigung, die Bilder sprechen, Menschen beobachten das, machen mit, sind eingebunden in einen ästhetischen Vorgang. Ich sag mal, es gab ja auch Liturgiewissenschaftler, die von Liturgie als Spiel geredet haben. Also es ist, insofern haben wir eigentlich eine fast 2000-jährige Erfahrung auch in einer Ästhetisierung. Wir haben vielleicht nur noch nicht die Form gefunden für heute, ohne jetzt alles Alte über Bord zu werfen. Manches ist dann auch sehr banal, wenn wir es heute versuchen.
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe auch nochmal in der Agentur nachgefragt, gerade bei unseren Designern, bei unseren Artdirektoren. Ne? Welchen Bezug haben sie zur katholischen Kirche? Und unser Creative Director, der sonst nur sich mit den angesagtesten Marken dieser Welt bekleidet und umgibt, meinte, in seinem Umfeld, wo er lebt, gibt es gerade einen Riesentrend. Es geht wieder um Kerzen anzünden. Es gab einen Kerzenanzünderabend in der lokalen katholischen Kirche. Das war so überlaufen, dass alle sozusagen dreimal im Block sozusagen drumherum anstehen mussten. In dem Umfeld Chorsingen ist ein absolutes Trendphänomen, gerade hier in Berlin wieder im Chor zusammenkommen. Die Räume der Stille aufzusuchen und der Einkehr ist ein riesiges Phänomen. Und selbst das Ritual der Beichte ist ein Ritual, was hochaktuell ist in der heutigen Zeit. Also wenn man guckt, sozusagen, welche Social-Media-Posts wirklich durch die Decke gegangen sind, ist es eigentlich immer ein Schuldeingeständnis einer Person und eine Entschuldigung dessen. Ja, das ist, wo die Leute emotional ganz tief berührt werden, wenn irgend so ein Superstar sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte mich hiermit entschuldigen. Also dieses Phänomen, diese Idee einer Beichte und sich einzugestehen, dass man einen Fehler begangen hat, ist ein äußerst aktuelles in der Jugendkultur, was die katholische Kirche, würde ich sagen, gerade noch nicht selbst wieder für sich reklamiert. Nur als ein Beispiel.
Ja. Herr Kemmler, bringen Sie gerade noch mal auf den Punkt Ihre drei wichtigsten Tipps, die Sie der katholischen Kirche mitgeben würden. Wie kann sich die Kirche künftig besser präsentieren?
Der erste Tipp ist eine Rückkehr zur Spiritualität und an der Stelle auch tatsächlich wirklich eine Rückkehr nicht nur über das Sprechen über die Erlösung, sondern auch den Kampf mit den Dämonen, also den Kampf mit dem Teuflischen im Leben, was einen umgibt, stärker zu thematisieren. Also wenn man sich diese Social Media Accounts im religiösen Kontext anschaut, die wirken fast banal. Die Menschen gucken Games of Thrones, die Leute gucken in der Popkultur sich sämtliche Filme in dem Drama von Gut und Böse an. Und die Banalität, die in so vielen dieser religiösen Social-Media-Auftritte steckt, ist, weil eigentlich der Grundkonflikt, dass wir erlösungsbedürftig sind, weil wir als sündige Wesen in der Welt stehen, komplett reduziert wird auf eine Art von Kinderglaube, in der nur noch gesagt wird, du bist geliebt. Dieser gesamte, die Größe und Dramatik der spirituellen Erlösungsgeschichte der Kirche ist natürlich überhaupt nur für mich auch dramatisch zu inszenieren in Social Media, wenn man den Widerspruch und auch den Kampf viel stärker dann auch thematisch reinbringt. Also das ist vielleicht meine These zur Spiritualität. Ich verspreche, ich bin jetzt auch sehr viel schneller. Das zweite ist tatsächlich die Ästhetisierung und Kultivierung der Kommunikation. Die Kirche muss mit den angesagtesten Künstlern unserer Zeit zusammenarbeiten. Wir müssen mit den Leonardo da Vincis von heute zusammenarbeiten und nicht sozusagen mit irgendwelchen Wald- und Wiesen-Leuten, die aus dem christlichen Kontext kommen. Und das Dritte ist die Öffnung. Die Öffnung, dass man nicht nur institutionell kommuniziert, sondern menschlich. Also die erfolgreichsten Marken, Prada schafft es, weil eine Miuccia Prada als Gründungsperson sich auch selber zeigt und Anteil nimmt, aber als Mensch zeigt. Und diese Art von Humanisierung der Kommunikation ist ein dritter Faktor, der sicher hilfreich wäre.
Merken Sie das auch, Bischof Kohlgraf, dass Sie mehr ansprechen, wenn Sie sich als Mensch zeigen?
Gut, also man muss jetzt aufpassen, dass ich meine eigene Einschätzung nicht als das Evangelium verkaufe, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Also das merkt man ja in vielen Bereichen, dass Menschen sehr, sehr sensibel dafür sind, ob das, was jemand inhaltlich verkündet oder die Botschaft, für die jemand steht, ob die auch durch eine menschliche Zuwendung gedeckt ist. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber auch die anderen beiden Punkte, die Sie genannt haben, Herr Kemmler, kann ich gut nachvollziehen.
Zum Schluss die Frage an Sie, Herr Kemmler, wo suchen Sie denn Ihr persönliches Bedürfnis nach Mystik zu stillen? Sie sind aus der Kirche ausgetreten, aber offenbar ist Ihnen das ja doch jetzt ein großes Anliegen, dann auch den Kirchen so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Wie ist das jetzt heute bei Ihnen? Wo suchen Sie persönlich in Ihrem eigenen Leben die Mystik?
Ein Stück weit verspüre ich doch stark die Sehnsucht, auch gerade in diesen traditionellen Bezügen auch da wieder zurückzukehren oder sich viel mehr dort auch aufzuhalten. Und habe auch gleichzeitig, ich glaube, das war ja auch biografisch, eine Wahnsinnsabneigung gegen diese neuen Formen der New Spirituality oder noch ein Paulo Coelho Alchemistenbuch, das irgendwie versucht, wie so eine Art von Spiritualität Light in den Alltag reinzubringen, sondern habe das Gefühl, die Tiefe, die kommt über die kirchliche Institution, über die Jahre, aber auch über die Traditionen und Rituale, die da geschaffen sind, ist auch eher der Raum, wo ich mich dann auch selber wieder sehe und finde und wo ich wirklich auch merke im Umfeld, dass da eine Tendenz hingeht.
Herr Kemmler, zu Beginn habe ich Sie gefragt, mit welchen Stellschrauben Sie als Marketing-Experte, Bischof Kohlgraf, vielleicht überzeugen könnten, das Produkt einer bestimmten Marke zu kaufen. Zum Schluss frage ich jetzt mal umgekehrt, womit könnte Bischof Kohlgraf Sie davon überzeugen, sich mit etwas Christlichem zu befassen, in dem Dom zum Beten zu kommen oder Ähnliches?
Geht die Frage an mich?
Ja,
oder
an Sie. Wie könnte Bischof Kohlgraf Sie vielleicht locken?
Tatsächlich mit einer, also jetzt nicht falsch verstehen, ich habe das Gefühl, es gibt gerade einen Wunsch nach seelischer Ruhe und einem Halt und nach einer Entschleunigung, die stattfindet, die sozusagen in diesen und eine Zurückführung auf eine Innerlichkeit. Und da habe ich das Gefühl, könnte man mit der Kirche sehr gut andocken. Und ich habe das Gefühl, dass viele dieser Rituale des Kerzens anzünden, verbunden mit dem Duft, das Abendmahl als ein auch leibliches Ritual, in dem man in Gemeinschaft etwas zu sich nimmt, der Aufenthalt in diesem großen Raum der Kirche, der alleine schon repräsentiert, dass es etwas Größeres gibt als nur das Individuelle, in dem man sich einrahmen kann. Und dieser Zuflucht, dass das für viele Menschen und auch für mich sehr attraktiv sein könnte. Soll jetzt nicht falsch verstanden sein im Sinne von, es muss immer nur ruhig und still sein, sondern wir können ja auch da dramatische Erlebnisse haben. Ich meine es eher im Sinne von einer inneren Zuflucht und einem inneren Zufluchtsort, den man darstellen kann. Und ich glaube, das wäre für mich attraktiv tatsächlich.
Also ich glaube, ich muss Sie gar nicht überzeugen. Insofern habe ich gar kein Marketing, kein weiteres Marketinginteresse. Wir feiern in Mainz und im Bistum Mainz sehr, sehr schöne Gottesdienste. Mit viel Kultur, mit viel Frömmigkeit, mit viel Spiritualität. Herzliche Einladung.
Soweit unser Podcast Lebensfragen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sebastian Kemmler.
Vielen Dank und Gruß, und ich komme sehr gerne mal nach Mainz.
Ja, herzliche Einladung.
Zum Gottesdienst.
Und auch Ihnen vielen Dank, Herr Bischof Kohlgraf.
Danke auch Ihnen, Frau Schneider, Herrn Kemmler.
Herzlichen Dank allen fürs Zuhören zum Thema Bestimmen Nike und Gucci unsere Werte. Wenn Sie unseren Podcast wertvoll finden, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Bitte sprechen Sie über unseren Podcast Lebensfragen, empfehlen Sie ihn anderen weiter und teilen ihn, bewerten und abonnieren ihn, denn nur so erfahren andere davon. Mitte Februar melden wir uns wieder mit der nächsten Folge und freuen uns sehr auf Sie. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.